Ich weiß nicht mehr, woher ich den habe, wann er mir genau begegnet ist. Irgendwann in meiner Schulzeit ist mir folgender Text begegnet. Aus dem Chaos sprach eine Stimme: Lächle, denn es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte, und es kam schlimmer. So könnte Josef sich gefühlt haben, als er da im Gefängnis hockte. Er war ja schon nur deshalb überhaupt in Ägypten, fern der Heimat, weil seine Brüder ihn an Sklavenhändler verkauft hatten. Seine neidischen Familienangehörigen. Aber dann hatte er Gott ihn gesegnet und er kam in eine angesehene Stellung. Könnte man ja sagen, Glück im Unglück. Die Frau seines Besitzers, seines Chefs mit ihm schlafen wollte. Er wusste von Gott, dass das nicht richtig ist. Dass so das Leben nicht funktioniert. Hat abgelehnt. Und sie hat nichts Besseres zu tun, als falsche Behauptungen gegen ihn aufzustellen. Und nun sitzt er im Kittchen. Kennst du ja vielleicht. Da ist das Leben gerade schon schwer genug. Und dann kommt noch irgendwas obendrauf. Du hast vorher schon gedacht, mehr geht nicht. Aber es kommt noch mehr. Das kann einem menschlich auch das Genick brechen. Das ist für mich eins der Geheimnisse im Leben von Josef, dass er nicht aufgibt. Beim letzten Mal haben wir darauf geachtet, dass Gott in seinem Leben der feste Halt war, dem er vertraut hat. Heute gucken wir uns an, wodurch Gott denn den jungen Mann eigentlich gehalten hat. Schlechte Zeiten, gute Zeiten, Teil 2, von Hoffnung getragen. Auch im Gefängnis wird wieder von Gottes Segen berichtet. Gott ist bei Josef. Er führt ihn nicht unbedingt an Not und Leid vorbei, so wie auch uns in unserem Leben nicht. Aber er kommt hinein und führt ihn durch. Diese Erfahrung macht Josef. Und alles, was er anfasst, gelingt wieder. Wie schon bei seinem vorigen Besitzer. Und wie bei seinem vorigen Besitzer überträgt ihm auch diesmal der Chef große Verantwortung. Er soll alles regeln. Was auch immer die Chefs dann immer gemacht haben. Aber dort, wo sie Verantwortung hatten, nichts mehr. Eines Tages werden zwei hohe Beamte ins Gefängnis geworfen. Irgendwie waren die in Ungnade gefallen beim Pharao, der oberste Mundschenk, der also für die Getränke zuständig war, und der oberste Bäcker. Und Josef soll sich um sie kümmern. Und dann träumen die eines Nachts. Am nächsten Morgen sind sie deshalb total niedergeschlagen, weil sie irgendwie ahnen, diese Träume haben eine Bedeutung. Nur welche? Josef merkt, dass es ihnen nicht gut geht. So eine kleine Randbemerkung, dass er das entdeckt, dass es ihnen nicht gut ist, geht, und er fragt nach. Man mag sich mal überlegen, wieso er dafür eigentlich einen Kopf hat. Es geht ihm doch selber nicht gut. Fern der Heimat, im Knast. Weiß auch nicht, ob das jetzt viel besser ist, wenn man im Gefängnis der Chef ist, als dort zu sitzen, wenn man eigentlich gern woanders wäre. Wenn man eigentlich ganz was anderes mit seinem Leben vorgehabt hat. Wenn man da eigentlich gar nicht hingehört. Und da hat der einen Kopf für diese zwei Gefangenen. Der pflegt kein Selbstmitleid und leckt seine Wunden. Interessant, finde ich. Er hat Augen für seine Mitmenschen, nicht nur für sich selber. Er setzt sich ein, er beschäftigt sich mit ihnen persönlich, nimmt Anteil an ihrem Ergehen. Und er macht ihnen deutlich, Träume deuten kann nur Gott, als ihm dann erzählen, was los ist. Und dann schenkt Gott tatsächlich, dass er diese Träume deuten kann. Zuerst erzählt der Mundschenk und erfährt dann die Deutung, dass das so sein soll, dass er wieder in sein Amt eingesetzt wird nach 3 Tagen. Danach fragt auch der Bäcker, ermutigt, weil das ja so eine gute Deutung war. Ihm wird aber gesagt, er wird in 3 Tagen aufgehängt werden. Und das alles trifft genau ein zu dem Zeitpunkt, von dem Josef geredet hatte. dem Mundschenk, der also freikommen wird, sagt Josef dann noch, also, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, dass du dem Pharao von mir erzählst und ich hier rauskomme. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer heimlich gestohlen worden. Und auch hier habe ich nichts getan, weshalb sie mich ins Gefängnis hätten werfen dürfen. Josef fügt sich also nicht nur in sein Schicksal nach dem Motto, ach, da kann man ja nichts machen, Gott hat das schon irgendwie alles in der Hand, ich sitze mal hier und warte. So als wäre es egal. Als würde es Gott vielleicht auch gar nicht bewegen, wie es mir jetzt geht. Nein, er setzt die Möglichkeiten, die er hat, ein. Die Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, verwendet er, um den Versuch zu unternehmen, seine Lage zu ändern. Es steht ja hier nichts, woran er dabei gedacht hat, von seinen Träumen zum Beispiel, die er hatte, dass sich seine ganze Familie noch vor ihm verneigen wird. Zwei Träume. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er beim Deuten der Träume dieser zwei Männer nicht daran denken musste, was er geträumt hat und was das wohl bedeuten könnte. Es kommt mir vor, als würde Josef nicht aufgeben, weil er aus diesen Träumen die Botschaft mitnimmt, Gott macht's doch gut. Da kommt noch was. Da ist noch was zu erwarten. Er gibt Gott nicht auf, er gibt sich selbst nicht auf, er gibt auch seine Familie nicht auf und den Wunsch nach einem Wiedersehen. Ja, obwohl alles dunkel aussieht, nichts darauf hindeutet, dass irgendwann der Weg nochmal wieder nach Hause gehen könnte, scheint er trotzdem von Gott etwas zu erwarten. Er wird kein gebrochener Mann, weil er darauf guckt, was Gott versprochen hat und was Gott tun kann. Im Gegenteil, er ist sogar noch in der Lage, mitten in dem Kram Gottes Güte an andere weiterzugeben. Tja, und dann wird im letzten Vers des Kapitels 40 humorlos die ernüchternde Feststellung gemacht, aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und da stellt man sich vor, wie der da im Gefängnis hockt und wartet. Na, man kann ja auch nicht warten, dass sofort was passiert. Ist ja klar, der Mundschenk muss ja erstmal alles wieder ordnen, erstmal wieder fest im Sattel sitzen und dann wird er dem Pharao schon erzählen. Ja, warum dauert das denn bloß so lange? Er wird ja seine Gründe haben, natürlich. Der wird bestimmt die nächste Gelegenheit nutzen, die er kriegt. Gott beantwortet Gebete ja auch nicht immer sofort. Nicht? Manchmal muss man ja auch warten können, wissen wir ja. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, hat Josef vielleicht solche Gedanken. Irgendwann wurde ihm auch jetzt vielleicht klar, dass der Mundschenk an sein Versprechen nicht denkt. Aber wie entmutigend ist das bitte? Da hast du die Gelegenheit vor Augen. Ja, du ergreifst sie sogar und sagst, Mensch, also, jetzt habe ich dir geholfen, jetzt, aber nichts, da kommt nichts. Man kann sich ja über Undankbarkeit von Menschen schon manchmal aufregen. Aber wenn dann so eine Not nicht verhindert wird, das kann man doch nicht vergessen, dass der Mann, der mir meinen Traum gedeutet hat, durch den ich überhaupt wieder Lebensmut hatte, dass der da zu Unrecht im Knast sitzt. Doch, das geht. Das kann man. Man kann alles als Mensch. Da setzt man sich für den Kerl ein. Gott, da pflege ich kein Selbstmitleid und bleibe den Menschen zugewandt, trotz aller schlechten Erfahrungen. Ich vertraue dir und halte an deinen Versprechen fest. Wann passiert denn nun endlich etwas? Zwei Jahre dauert es, und Josef kriegt nichts davon mit, bis der Pharao plötzlich zwei Träume hat. Der King. Im ersten treten sieben fette Kühe auf und sieben magere. Im zweiten sieben dicke Kornähren und sieben verdorrte Kornähren. Und der Pharao ist völlig fertig. Der merkt, das hat was zu bedeuten, aber was? Alle Magier und Traumdeuter werden erstmal geholt. Keiner kann den Traum deuten. Tja, plötzlich fällt dem Mundschenk ein. Da war noch irgendwas. Träume. Und dann bekennt er dem Pharao seine Schuld, dass er sein Versprechen Josef gegenüber nicht gehalten hat. Natürlich, Josef könnte doch helfen. Jetzt ist er plötzlich wieder gut genug. Da bekennt er dem Pharao, dass es da im Gefängnis einen gibt und Josef wird geholt. Und wieder stellt Josef fest, Träume deuten kann nur Gott. In anderen Worten, kein Wunder, dass die anderen das alle nicht können. Nun war es allerdings nicht ganz ungefährlich. Normalerweise wurden Überbringer von schlechten Nachrichten einen Kopf kürzer gemacht. Das könnte also für Josef richtig böse ausgehen, hier die Sache. Und trotzdem deutet er dem Pharao den Traum. Und er sagt, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Es werden 7 fruchtbare Jahre kommen, danach 7 Jahre der Dürre, in der nichts mehr zu essen wächst und in der man nichts mehr davon merken wird, dass überhaupt mal irgendwas zu essen irgendwo war. Das hat Gott so beschlossen und es wird auf jeden Fall kommen, sagt er. Nun weiß Josef, dass Gott am Leben seiner Menschen interessiert ist und dass diese Warnung dazu da ist, dass man sich jetzt darauf einstellt. Man soll sich vorbereiten. Deshalb fordert Josef den Pharao zum Handeln auf. Erstens soll er einen weisen Mann als Verwalter über das Land setzen, der die richtigen Entscheidungen treffen kann. Zweitens soll man dann Aufseher über das Land setzen lassen, die nötigen Schritte durchführen. Und drittens sollen 7 Jahre lang 20% der Erwerbsmittel vom Staat eingesammelt werden. Und das Aufbewahren soll regional geschehen, damit man an Ort und Stelle das Nötige dann auch austeilen kann an die Bevölkerung. Der Pharao ist geradezu begeistert von den Worten von Josef und sagt dann, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem. Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Eine Wahnsinns-Story, die sich hier abspielt. Das ist doch verrückt. Ist er jetzt nicht am Ziel seiner Träume? Alle verneigen sich vor ihm. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, als ob Gott ihn genau darauf vorbereitet hat. Das fing mit kleineren Dingen an. Dieses Haus, dann ein ganzes Gefängnis. Jetzt der ganze Staat. Verrückt. Alle sollen auf Josef hören. Er bekommt auch eine Frau, die ihm 2 Kinder gebiert. So wurde er in die ägyptische Führungsschicht aufgenommen. Jetzt, erst jetzt, war die Zeit seiner Sklaverei beendet. Und jetzt muss man sich das mal angucken. Ein bisschen. Mal so auf der Zunge zergehen lassen. Man stellte sich vor, der Mundschenk hätte früher an sein Versprechen gedacht. Auf Josef hinzuweisen. Ohne diesen Traum oder die beiden Träume. Dann wäre vielleicht rausgekommen, vielleicht. Aber jedenfalls nicht an den Königshof. Schon gar nicht in diese Position. Man stelle sich vor, die Brüder hätten ihn gar nicht verkauft. Man stelle sich vor, er hätte gar nicht so arrogant gewirkt. Man stelle sich vor, die Frau seines ehemaligen Besitzers wäre nicht scharf auf ihn gewesen. Oder wäre mit den Verleumdungen nicht durchgekommen oder so. Man stelle sich vor, die Dinge in deinem Leben wären anders gelaufen. Das hast du dir ja schon oft genug vorgestellt, vermute ich. Oft genug gewünscht. Oft genug gedacht, der Teppich sieht doch nach nichts aus. Was soll denn das? Inzwischen ist Josef 30. Bei seiner Verschleppung war er etwa 17. Ja, man sagt ja, man hat das Leben noch vor sich. Und dann dachte man, jetzt hat er das Leben hinter sich. Die ersten 17 Jahre waren die schönsten, jetzt kommt nichts mehr. 12 oder 13 Jahre hat er als Sklave gelebt. Und vermutlich Geduld gelernt. Geduldig werden. Warten können. Kann man nur, wenn man warten muss. Es gibt keinen anderen Weg. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte schnell. Nö. So läuft das nicht. Unsere Gesellschaft steht ja mehr denn je unter einem gewissen Fluch. Also, wir können den Fluch auch genauer beschreiben, aber zum Beispiel muss alles so schnell wie möglich gehen. Schon beim Autofahren. Wenn einer nicht so schnell fährt, wie er kann, kriegen wir die Krise. Beobachte ich auch an mir. Oder da überlegen wir, an welche Kasse wir uns stellen. Ja? Und dann haben wir dummerweise die falsche erwischt. Ne? Da geht's drei Personen schneller. Man mag sich mal vorstellen, was gewesen wäre, wir hätten die Zeit an der Schlange nicht damit verbracht, uns zu ärgern, dass die anderen schneller sind. Hätten wir von der Zeit richtig was gehabt? Was wollten wir eigentlich mit der Zeit, die wir davon gehabt hätten? Wenn wir schon die, die wir haben, nicht nutzen, mal um ein bisschen zu entspannen, was wir so dringend bräuchten, um vielleicht mal für die Leute, die da stehen, zu beten. Oder man könnte auf lauter gute Ideen kommen, wenn man nicht nur mit sich selber beschäftigt ist. Bin ich ungeduldig mit meinen Kindern? Je mehr mein Leben unter Zeitdruck kommt, desto mehr solcher ungesunden Verhaltensweisen entdecke ich. Gerade auch im Umgang mit Menschen. Und dann kommt es mir immer wieder entgegen aus der Bibel. Wer mit Gott lebt, wird und muss Geduld lernen. Das gehört zum Glauben dazu. Gottes Wege sehen oft nicht so aus, wie wir sie gehen würden. Und seine Uhr schlägt einfach anders. Und das gehört für mich zentral zu dem, was ich glaube, dazu, mich immer wieder daran zu erinnern, sei froh, dass Gottes Wege anders und seine Uhr anders tickt. Im Hebräerbrief finden wir die Aussage, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Versprochene empfangt. Ja, das, was Gott versprochen hat, kriegst du nur, wenn du darauf warten kannst. Das, was Gott will in deinem Leben, wird nur stattfinden, wenn du warten kannst. Und wenn du dich, wie ich selbst, nicht für geduldig hältst, da kannst du dich schon mal drauf gefasst machen. Dann wirst du noch warten müssen in deinem Leben. Anders geht's eben nicht. Geduld ist lebenswichtig. Sich nicht alles nehmen, was man sich nehmen könnte. Jetzt. Nicht von der Angst getrieben werden, etwas zu verpassen, wenn ich es jetzt nicht kriege. Es ist ja nahezu unmöglich in unserer Gesellschaft heute zum Beispiel in den Mund zu nehmen, dass der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau seinen Platz in der Ehe hat. Das ist nahezu unmöglich. Ja, das kann man überhaupt nicht denken. Was habe ich in der Jugendarbeit Diskussionen über dieses Thema geführt? Man kann sich auch fragen, wofür das so wichtig ist. Das könnte man, fragen wir jetzt nicht, aber ich gebe mal nur den Hinweis. Wer vor der Ehe nicht warten kann, wer will es denn dann bitte, wenn die Frau schwanger ist? Und es gerade irgendwie nicht geht. Oder wenn es nicht gut läuft in der Ehe und es herrscht Funkstille. Wer will denn dann warten können? Ja, und dann tun immer alle so, als sei es ja völlig unmöglich, mal auf etwas zu verzichten. Und wir müssen es doch dauernd in unserem Leben. Mensch, wäre das nicht eine gute Übung, das in jungen Jahren schon zu lernen? Nur mal von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, es gibt eine ganze Menge Begründungen dafür. Was wäre das für ein Gewinn, wenn ich das lernen würde. Oder wenn andere nicht so wollen, wie ich das will, ja, dann fängt man doch an, sie zu manipulieren und Druck zu machen. Und wenn es bloß das Motzen ist oder so. Und man stelle sich vor, man könnte mal darauf warten, bis die anderen so weit sind, wie sie sein sollten. Oder ich so weit bin, wie ich hätte vielleicht sein sollen. Das wäre was. Da wird man ja was lernen. Wenn die Schwierigkeiten in der Schule oder in der Firma nicht sofort behoben werden können und es dran sein könnte, geduldig zu warten, nicht vor ihnen wegzulaufen mal, sich nicht nur den leichteren Weg zu suchen, man muss auch nicht immer den schweren nehmen, aber nicht mehr das Lebensziel zu haben, es muss alles möglichst schnell gehen, es muss alles möglichst einfach sein und es muss sich alles möglichst schön anfühlen. Ich behaupte, dann kommen wir erst drauf, was Leben eigentlich ist. Das ist das, ihr Lieben, was Menschen von Christen erleben wollen. Das würden sie so nie sagen, aber da würden sie aufhorchen. Wenn jemand den Eindruck macht, als würde er voll im Leben stehen, obwohl alles, wovon man sonst im Leben sich etwas verspricht, gar nicht stattfindet in seinem Leben. Ja, die Ehe läuft gerade bescheuert und trotzdem erweckt er den Eindruck, dass der noch Lebensfreude hat. Er muss sich ja nicht über dieses Thema freuen, aber man hat nicht den Eindruck, er würde aufgeben. Die Träume sind nicht erfüllt, die ich im Leben hatte. Vielleicht habe ich noch nicht mal eine Frau oder einen Mann gefunden. Ja, und trotzdem weiß ich, dass da der Wichtigste ist, der mich liebt, auf den am Ende alles nur ankommt. Ja, und die Trauer meiner stillen Stunden oder die ich vielleicht auch teilen kann, ja, die überwiegt aber in meinem Leben nicht, sondern ich kann dem Leben Schönes abgewinnen. Ich behaupte, da würden Menschen aufmerksam werden. Ja, und dann auch dieser Punkt, sich auch mal Hilfe zu suchen. Und nicht erst, wenn die Sache durch ist. Ja, wir suchen, ich würde am liebsten hier auf den Tisch schauen, wir suchen oft erst Hilfe, wenn es zu spät ist. Wenn wir uns abgerieben haben. Mensch, wozu hat Gott uns denn lauter Menschen und vor allem die Geschwister geschenkt im Glauben? Auch, wenn man dann mal warten muss. Warten, geduldig sein, heißt ja nicht untätig sein. Josef hat immer einfach gelebt, was er von Gott wusste. Der hat sich der Aufgabe gewidmet, die er hatte. Er hat die Menschen geliebt, mit denen er unterwegs war. Zum Thema Nächstenliebe, da muss man ja nicht immer irgendwelche Gefühlswallungen gleich für alle haben. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich den anderen gönne, was ich mir selber wünsche. Das ist Nächstenliebe. Das in die Tat umsetzen, was Gott uns längst grundsätzlich zu unserem Leben gesagt hat. Aber dazu brauchen wir die Perspektive, so wie Josef, die Perspektive der Hoffnung. Wenn du nicht glaubst, dass Gott es in deinem Leben noch gut macht, dann wirst du am Boden rumkriechen, seelisch und man wird es auch irgendwann körperlich merken. Warten und handeln und hoffen und handeln gehört zusammen. Es wird an einer kleinen Geschichte deutlich, da wurden Bergleute bei ihrer Arbeit unter Tage von einem Stolleneinbruch überrascht, ist ja schon reichlich passiert. Riesige Mengen Geröll versperrten ihnen den Ausweg. Natürlich fingen sie sofort an, sich einen Weg frei zu machen, aber wer kommt von da unten schon selber wieder raus? Die Kräfte waren bald erschöpft und die Luft wurde knapp. Und sie wurden mutlos und begannen zu zweifeln und wollten aufgeben. Plötzlich hören sie Geräusche. Mann, von draußen kommen welche und holen uns raus. Die hören da die Rettungsmannschaften arbeiten. Es gab doch Hoffnung. Da fingen sie wieder an, auf ihrer Seite mitzumachen. Als hätten sie neue Kraft. Immer wieder horchten sie. Die Zeit drängte ja auch. Und die Helfer kamen näher. Sie bekamen durch das Hören der Helfer immer wieder neuen Mut, auch selbst weiterzumachen. Schließlich trafen sich die Mannschaften und die Freude war groß. Nur so ein Bild. Aber du darfst gestalten in deinem Leben und du wirst die Kraft dazu haben, wenn du Gott vertraust, dass er seine Versprechen an dich erfüllt. Er hat dir nicht versprochen, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, wie Dietrich Bonhoeffer wieder betont. Aber Gott hält alles, was er dir versprochen hat. Und wir haben einen Gott, der alles kann und der alles für dich schon längst getan hat und tun wird, was nötig ist. Und er hat ein viel größeres Interesse an dir und an anderen Menschen als wir selber. Er weiß den Ausweg und er hilft zu tragen. Lassen wir es doch drauf ankommen in unserem Leben. Ändern, was zu ändern ist, lernen, was zu lernen ist, tun, was zu tun ist. Aber immer wissen, der Erfolg, dass es gut wird, das hängt allein an Gott. Da hängt man nicht mal mehr von seinen Fehlern ab, also im negativen Sinne, oder davon, dass man alles geschafft hat. Da könnte man ja fast auch mal befreit wieder leben. Mal wieder fröhlich sein, auch wenn die Lage gerade blöd ist, in der ich stecke. Weil ich weiß, es wird gut. Es geht ja zu Hause, in der Familie oder auf der Arbeit oder in der Schule oder worum immer, geht es ja gar nicht darum, dass du da schaffst, was man schaffen muss. Auch dort geht es darum, die von Gott geliebten Menschen zu lieben. So hat das Josef gemacht. Und interessanterweise macht man oft die tiefsten Gotteserfahrungen, wenn es so richtig schwierig geworden ist. Mir fällt gerade keine andere Gelegenheit ein, wo man solche tiefen Gotteserfahrungen, wie wir sie in der Bibel oft lesen können, macht. Wie Josef jetzt zum Beispiel macht, und wir sind ja noch nicht am Ende. Hat Gott denn nun schon seine Träume erfüllt? Das wird ja noch spannend beim nächsten Mal. Jedenfalls gibt er seinen Söhnen Namen, mit denen er deutlich macht, dass er das Vergangene, der ganzen Schmerz, der darin steckt, langsam jetzt verarbeitet hat. Die drücken Lob an Gott aus und auch den Trost über den Schmerz des Verlustes von seinem Vaterhaus. Auch den Groll über die negativen Gedanken, die damit verbunden waren, ist ja offensichtlich verarbeitet. Und dann war das Land Ägypten in diesen 7 guten Jahren äußerst fruchtbar. Und Josef kümmerte sich darum, dass alles gesammelt wird, was nötig war. Und als die Hungersnot kam, hatte Ägypten im Gegensatz zu allen anderen Staaten noch Essen. Und als die Bevölkerung dann nichts mehr hatte, da hat der Pharao sie einfach an Josef verwiesen und der hat ihnen gegeben. Es hat sich für ihn gelohnt, schon bis hierhin, auf Gott zu hoffen. Ja, auch die Fehler in deinem Leben, die du gemacht hast oder andere, können Gott nicht davon abhalten, mit seinen Zielen für dich durchzukommen. Er hat vor 2000 Jahren sogar den größten Fehler der Menschheit dazu gebraucht, um für alle die Rettung zu ermöglichen, als sein Sohn an einem Kreuz für dich und mich starb. Es war das Dümmste und Schlimmste, was wir tun konnten. Und Gott macht damit das Größte. So sieht das aus mit unserem Leben. Sollte es nun etwas geben, was er nicht für dich tun wird? Ich erinnere mich an einen Dozenten in meiner theologischen Ausbildung, der selber viel Schweres erlebt hat und der uns immer wieder sagte, Gott prägt sie vom Ziel her. Gott prägt sie vom Ziel her. Und dieses Ziel ist, dass er dich in Ewigkeit in seiner ungetrübten und unmittelbaren Gemeinschaft bei sich haben will. Da werden alle Tränen getrocknet. Wir haben es gehört vorhin von Frigga Thun. Dafür lohnt es sich zu leben und zu sterben. Gott hat uns versprochen, dass wir nie am Ende sind, auch wenn es so scheint. Er ist nie am Ende und immer für uns da. Amen.